Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Das sind erschreckende Nachrichten, die wir dann in diesen Tagen aus Bergkarabach bekommen, aus dieser armenischen Enklave in Aserbaidschan. Vor 3 Jahren haben beide Länder, Armenien und Aserbaidschan, einen kurzen Krieg um diese Region geführt. Seitdem war es relativ still geworden, aber jetzt sind Notrufe aus Bergkarabach zu hören und zu lesen. Die Armenier, heißt es, werden dort von der Außenwelt abgeschnitten, Zufahrtsstraßen blockiert. Unsere Osteuropa-Expertin Gesine Dornblüt beobachtet diese Entwicklung. Frau Dornblüt, was genau passiert da gerade in Bergkarabach?
Das ist schwer mit letzter Sicherheit im Detail zu sagen, denn wir haben keine unabhängigen Quellen. Wir wissen aber, Aserbaidschan blockiert die einzige Zufahrtsstraße von Armenien in die Enklave, den Lachin-Korridor. Laut dem Waffenstillstandsabkommen von 2020 sollte dieser Korridor frei bleiben für Personen und für Waren. Aber schon seit Ende letzten Jahres konnten nur noch das Internationale Rote Kreuz passieren als einzige Hilfsorganisation und russisches Militär. Und seit Mitte Juni geht nicht mal mehr das. Das Rote Kreuz hat laut eigenen Angaben seit dem 7. Juli keine medizinischen Hilfsgüter mehr nach Karabach bringen können und seit dem 14. Juni keine Lebensmittel. Ich selbst war Anfang Juni dort am Korridor auf der armenischen Seite und ich habe dort Bewohner aus Karabach getroffen, die zur medizinischen Behandlung waren in Armenien und darauf gewartet haben, dass sie mit dem Roten Kreuz zurückfahren können nach Hause. Und die haben schon damals von einem Mangel an Medikamenten berichtet. Und jetzt hat sich das Ganze aber offenbar zugespitzt. Bewohner berichten, dass Lebensmittel fehlen, besonders Babynahrung, dass Treibstoff fehlt, Kranke können nicht mehr transportiert werden. Es soll sogar Schlangen um Brot geben. Und diese Details, die können wir nicht überprüfen. Aber es gibt eine Liste des Internationalen Roten Kreuzes. Da steht, was die Organisation seit Dezember geliefert hatte. Das war zum Beispiel auch 3000 Liter Diesel für Notarztwagen, 1500 Tonnen Weizenmehl, um Brot zu backen. Und gerade Letzteres deutet doch darauf hin, dass der Brotmangel real ist.
Wenn Aserbaidschan da jetzt tatsächlich diese einzige Zufahrtsstraße blockiert, was ist der Grund für dieses Vorgehen? Was steckt dahinter?
Ja, das kann man nicht verstehen ohne die Eskalation 2020. Da hat Aserbaidschan große Teile des Anfang der 90er Jahre von Armeniern besetzten aserbaidschanischen Staatsgebietes zurückerobert. Dann gab es einen Waffenstillstand und jetzt laufen Vorbereitungen für Friedensverhandlungen. Da will Aserbaidschan das Maximum rausholen, seine Verhandlungsposition optimieren und agiert da aus einer Position des Stärkeren und erhöht den Druck. Und es geht da um weit mehr als Karabach. Aserbaidschan will nämlich auch einen Korridor durch armenisches, international als armenisch anerkanntes Staatsgebiet des Nachbarlandes. Und dann ist auch denkbar, dass Aserbaidschan einfach den Druck auf die Karabach-Armenier erhöhen will. Denn die sagen unisono, wir gehen hier nicht weg und sind aber auch nicht bereit, sich dem aserbaidschanischen Staat unterzuordnen.
Gesine Dornblüt, Sie haben es gesagt, da ist die Rede von Medikamentenmangel, von leeren Regalen in den Lebensmittelgeschäften. Manche Menschen aus der Region sagen, die wollen uns aushungern. Was sagt man denn in Aserbaidschan zu diesen ganzen Vorwürfen?
Die Aserbaidschaner weisen den Begriff der Blockade zurück als unbegründet und sagen, gehen so weit, dass die internationale Gemeinschaft, der UN-Sicherheitsrat, hat Mitte August ein Ende der Blockade gefordert. Aserbaidschan sagt, die seien alle manipuliert von Armeniern. Aserbaidschan habe lediglich einen Grenzkontrollpunkt errichtet, legitim, weil auf eigenem Staatsgebiet. Und das sei nötig, weil Armenien zuvor Waffen und sonstiges Gut über diesen Korridor nach Karabach geschmuggelt habe. Und sie sagen auch, jeder könne sich ja kontrollieren lassen von den Aserbaidschanern und passieren. Gestern gab es immerhin eine Meldung, dass 41 Menschen, vor allen Dingen junge Menschen aus Karabach, die in Armenien studieren wollen, in eine Richtung nämlich rausgelassen wurden aus Karabach. Das hat aber nichts mit einer freien Passage zu tun, zu der sich Aserbaidschan verpflichtet hat. Und dann gibt es noch den Vorschlag von Aserbaidschan, dass sich ja Karabach alternativ von Aserbaidschan aus versorgen lassen könne. Das lehnen aber die Karabach-Armenier aus Misstrauen ab.
Warum ist denn von dieser, ja kann man ja sicher sagen, dramatischen Lage, warum ist davon aktuell so wenig zu hören, zu lesen und zu sehen?
Ich denke, zum Teil liegt das daran, dass die Osteuropa-Expertinnen und Experten mit dem Krieg gegen die Ukraine beschäftigt sind. Das heißt, es wird einfach überdeckt. Aber das ist es nicht allein. Es liegt auch daran, dass seit der Eskalation 2020 fast keine unabhängigen Journalisten mehr reisen können nach Karabach. Der Zugang von Armenien aus ist unmöglich. Aserbaidschan lädt Presse ein, von aserbaidschanischer Seite aus zu berichten, eben in diese 2020 befreiten Gebiete zu reisen. Aber das ist keine unabhängige Berichterstattung. In Aserbaidschan gibt es keine freie Presse. Das Land liegt im Ranking von Reporter ohne Grenzen auf Platz 151 von insgesamt 180. Die Lage gilt als sehr ernst. Zum Vergleich, Armenien liegt auf Platz 49. Die Pressefreiheit ist dort laut Reporter ohne Grenzen zufriedenstellend.
Gesine Domlitz, Sie haben es schon gesagt, beide Länder, Armenien und Aserbaidschan, bereiten sich sozusagen auf Friedensverhandlungen vor. Was erwarten Sie denn von diesen Verhandlungen?
Das ist sehr, sehr schwierig, wobei die armenische Seite bereit ist, so weit zu gehen, wie kaum jemand vorher, ein früherer Präsident, der kompromissbereit war, der musste zurücktreten. Derzeit ist die Regierung unter Pashinyan bereit, anzuerkennen, dass Karabach, dass diese Enklave aserbaidschanisches Staatsgebiet ist, fordert aber Sicherheitsgarantien für die Bewohner dort. Und das Verhalten Aserbaidschans deutet gerade darauf hin, dass Aserbaidschan nicht bereit ist, irgendwelche Sicherheitsgarantien zu geben. Das Misstrauen ist sehr, sehr groß. Und solange das Misstrauen nicht sinkt, sehe ich keine Chancen für einen realen und nachhaltigen Frieden dort.